Hi, liebe Diana. Als junge Frau konnte ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, warum irgendwann gefühlt alle anfangen, nach ihren Ursprüngen oder in ihrer eigenen Familiengeschichte zu graben, warum das so wichtig wird, zu verstehen, wie man geworden ist, wer man heute ist und ja, was davon man vielleicht nochmal anschauen, ordnen und dann abschließen will, um den nächsten Schritt zu machen in den nächsten Lebensabschnitt. Aber heute verstehe ich das natürlich viel, viel besser. Bin ja selber in der Lebensmitte. Und deshalb habe ich Tupuka Ogette eingeladen, die genau das getan hat. Sie hat in der Lebensmitte ein Buch über ihre lebenslange Identitätssuche geschrieben. Und ich finde, es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden. Hör mal rein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Tupuka Ogette. Sie ist einigen vielleicht bekannt als Beraterin für Rassismuskritik oder ihr Buch Exit Racism. Jetzt aber, in der Lebensmitte, hat Tupuka Ogette ein literarisches Memoir über ihre eigene Suche nach Zugehörigkeit geschrieben. Und den Wunsch, sich in der Mitte des eigenen Lebens zwischen die Generationen oder zwischen den Generationen oder auch ganz konkret zu verorten, kennen bestimmt viele von uns. Und wer einmal damit anfängt, merkt, dass das gar nicht so leicht ist. In dieser Folge werden wir genau darüber sprechen. Tupuka Ogette ist als Tochter eines schwarzen Studenten aus Tansania und einer weißen Mutter aus Leipzig in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen. Ihr Vater musste das Land nach seinem Studium wieder verlassen, ihre Mutter und sie blieben, bis Mitte der 80er ihr Ausreiseantrag in den Westen genehmigt wurde. Mit ihr spreche ich heute darüber, was sie beim Schreiben dieses Memoirs in der Lebensmitte über die junge und die mittelalte Tupuka gelernt hat, über Zugehörigkeit und über dieses Land. Lange Vorrede. Hallo. Willkommen, liebe Tupuka.
Hallo. Hallo. Wie schön. Danke für die Einladung.
Ja, total gerne. Aber ich dachte, ich erzähle sozusagen die groben Rahmendaten schon mal, dann müssen wir uns damit gar nicht so aufhalten.
Sehr gut, sehr gut.
Sag mir mal, für die, die sich damit jetzt nicht auskennen, weil das auch hier auf dem deutschen Markt noch gar nicht so präsent ist, dieses Wort.
Ja.
Was ist ein Memoir überhaupt?
Ja, spannend. Also das stimmt, dass hier sagt man auch oft Memoiren, höre ich jetzt immer wieder. Und dann denken Menschen an sowas ganz am Lebensende mit Mitte 80, wenn man so zurückguckt und dann so eine Biografie schreibt. Und ich habe mich aber inspirieren lassen von dem Genre Memoir, das sehr bekannt ist im anglophonen Kontext. Zum Beispiel ganz konkret Roxane Gay, Hunger oder Viola Davis oder ja, ach, noch viele andere. Und da ist das Motto des Memoirs ist, Life is stranger than fiction. Also die Idee, dass quasi genau, dass man diese fiktionale Erweiterung eigentlich gar nicht wirklich braucht. Das Leben hat schon genug merkwürdige Dinge parat. Und gleichzeitig ist das Memoir eigentlich auch etwas, was sich konzentriert auf einen bestimmten Lebensabschnitt, was durchaus auch was Literarisches haben kann, so literarisch geschrieben sein kann und was auch oft unter einem bestimmten Themenaspekt. Und ich fand das total inspirierend.
Ja. Und ich teile diese Auffassung total, dass das Leben so wahnsinnig viel zu bieten hat. Mhm. Allein dieses Setting, von dem ich gesprochen habe, könnte man ja schon sagen, ist aber schon ein bisschen dicker aufgetragen. Aber so ist das Leben. Ja, das Leben ist, bietet wahnsinnig viel. Was ist ein Memoir nicht?
Also ich weiß jetzt nicht, ob das so streng in der offiziellen Definition ist, aber für mich ist es jetzt keine chronologische Autobiografie. Ich schreibe zwar chronologisch, aber es hat nicht den Anspruch, jetzt ganz viele Daten zu verorten und alles ganz präzise irgendwie zu genau zu dokumentieren quasi. Und es ist eben auch nicht der Rückblick auf das gesamte Leben. Also bei mir ist es ein Ausschnitt. Es beginnt mit meiner Geburt und es endet aber auch schon im frühen, mittleren Erwachsenenalter, also als ich 32 war. Genau, also diese zwei Dinge treffen bei mir zu oder beziehungsweise nicht zu.
Ja, und gleichzeitig ist es eben so ein Verdichten. Du hast gesagt, es ist was Literarisches, also es braucht auch so einen gewissen Abstand. Da sind wir ja dann sozusagen bei der Lebensmitte, ne? Du sagst, es endet zu einem bestimmten Zeitpunkt und jetzt bist du weiter im Leben. Ja. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass es, um es zu erzählen, muss es ein bisschen abgehangen sein sozusagen, oder?
Total. Also ich habe festgestellt, ich brauche mindestens 10 Jahre, um zurückschauen zu können, damit es wirklich ein Zurückschauen ist und man nicht eigentlich gerade drin noch in der Mitte ist und das erlebt quasi. Das heißt, es kann sein, ich schreibe in 40 Jahren nochmal eine Art Memoir.
Bitte. Dann senden wir natürlich immer noch und dann kannst du nochmal
kommen. Sehr gut. Aber ja, also mir hat das, ich musste an diesem Zeitpunkt aufhören. Also nicht nur auch, weil da dazwischen jetzt ungefähr 15 Jahre liegen. Das ist ein Grund, aber der andere auch, weil dann auch wirklich ein neuer Abschnitt für mich begonnen hat. Also für mich war wichtig, während des Schreibens zumindest, zu verstehen, warum bin ich die, die ich heute bin. Und dazu braucht es ein bisschen Abstand. Und gleichzeitig ist es aber auch, und das habe ich noch nicht gesagt, was ich bei dem Memoir total spannend finde, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um dieses Ich. Also wir reden natürlich jetzt über mich und meine Geschichte, aber mir geht es sogar gar nicht so sehr um diesen Ich als Selbstzweck, sondern eigentlich geht es darum zu sagen, hier sind Geschichten aus meinem Leben und ich eröffne damit eine Art Interpretationsraum, ein Resonanzraum. Und Lesende werden eingeladen, können eintreten und diese Geschichten lesen und im besten Falle sogar erleben. Also mit allen Gefühlen, die da hochkommen können, mit einer Identifikation, dass man sagt, man findet sich wieder an bestimmten Stellen, aber auch vielleicht eine Irritation an anderen Stellen oder indem man was Neues entdeckt. Also ich finde, das ist so ein bisschen auch wie, also Spielplatz klingt jetzt fast zu verspielt, aber es ist eine Erlebniswiese. Und so habe ich das erlebt beim Lesen von anderen Memoirs und ich würde mich total freuen, wenn das auch bei meinem gelungen ist.
Ja, und das ist wirklich der Punkt, den ich total nachvollziehen kann und der jetzt sozusagen drei Fragen beantwortet hat, die jetzt hier standen, nämlich dieses, es ist total spannend, weil ich frage mich, ob du das auch gehabt hast, dieses Gefühl von, ach, was ist meine Geschichte? Ja, so, wen interessiert denn das jetzt? Ja. Und es ist doch nur mein Leben. Und was es dann eben möglich macht, zu sagen, ja, aber dennoch.
Ja.
Und das hast du gerade so schön gesagt, dass es eben einlädt zu so einem Gespräch auch letztendlich, ein Gespräch darüber, wie es anderen geht. Und du hast gerade sehr viel auch darüber, was Bücher für dich bedeutet haben über viele Jahre. Und das habe ich auch rausgelesen, dass das eben dieses Resonanzraum-Thema ist. Ne?
Aber natürlich hatte ich das auch. Ne? Also ganz klar, ich komme aus einer Schreibtradition, in der ich immer in der Position der Lesenden sein musste. Also mir überlegen musste, was wird die andere Person wohl denken, sagen, was könnte sie noch als Argument bringen und wie kann ich dem vorgreifen. Und jetzt ein Buch zu schreiben, wo ich im Schreibprozess doch dann auf mich schaue, das fand ich total schwer. Also es hat auch lange gedauert und einiges an innerer Überzeugungsarbeit oder aber auch äußerer zu sagen, kann ich überhaupt ein Buch über mich schreiben? Ist es okay, einfach über mich zu schreiben? Und auch, welche Relevanz hat das? Und ich glaube auch nochmal, dass auch ein Thema ist, besonders auch für Frauen und in meinem Fall auch als schwarze Frau, weil schwarze Menschen generell ja oft eher so Objekte der Erzählung sind und nicht so, natürlich gibt es viele schwarze schreibende Menschen, aber in der gesellschaftlichen Narrative habe ich gelernt, dass es immer etwas, wir Menschen sind, über die gesprochen wird. Und es ist eine Art Selbstermächtigungsprozess auch für mich gewesen, zu sagen, jetzt erzähle ich meine Geschichte, so wie ich sie erzählen will.
Und ich nehme den Raum und so viele Seiten.
Und ich nehme den Raum, ja, genau. Aber es hat gedauert. Also es hat gedauert, bis ich da dieses Selbstbewusstsein hatte und das auch, also oder andersrum, ich hatte diese Fragen bis zum Schluss, also vielleicht sogar jetzt manchmal noch, dass ich denke, wer liest denn meine kleine Geschichte?
Aber das ist eben das, was ich meinte, weswegen ich auch so rumgeritten habe am Anfang in der Moderation auf diesem Mittelalten, weil dazu braucht es eine gewisse Reife und vielleicht auch ein paar Verletzungen, um zu sagen, doch, jetzt hör ich mir mal zu.
Genau.
Ja,
total.
Das ist es ja auch, so eine Art Selbstgespräch. Dieses Selbstgespräch, das ist ja etwas, was viele auch scheuen, gerade wenn es wie in deinem Falle viele schöne Dinge zu erleben galt, aber eben auch viel Schweres zu durchleiden. Wie hast du dich beschützt während des Prozesses?
Gute Frage. Habe ich das? Ja, doch, auf jeden Fall. Also der Prozess, also ich fange mal so rum an zu sagen, dass dieser Schreibprozess wirklich der, ich würde sagen, mit Abstand schwierigste meines Lebens war. Also ich schreibe schon lange, seit ich 10 bin und auch schon vorher. Schreiben war immer etwas, was für mich sehr selbstermächtigend war und irgendwie einfach, Papier ist geduldig, ne? Und das war schon immer mein Begleiter. Aber dieser Prozess, der hat mich wirklich aufs Äußerste, würde ich sagen, gefordert. Und ganz praktisch habe ich es halt, ich habe in meinem Schlafzimmer geschrieben. Ich habe keine meiner anderen Bücher im Schlafzimmer geschrieben, aber das hat sich für mich als der sicherste Raum angefühlt. Also irgendwie ganz cozy, immer das gleiche Ritual. Immer auch mein Mann, Steven, mit dem ich auch zusammenarbeite, wusste ich, dass der im Wohnzimmer ist und ich kann jederzeit rausgehen und mit ihm sprechen, viel weinen. Und es hat sich ein bisschen angefühlt. Ein Freund von mir sagte das, gehst du wieder in dein Bergwerk? Und ich habe gesagt, das stimmt, das fühlt sich total so an. Also so, ich rüste mich aus und gehe dann irgendwie tapferen Schrittes in dieses Bergwerk. Ich habe mich auch therapeutisch unterstützen lassen dabei, weil ich schreibe ja auch über Traumaerfahrungen und ich bin auch schon länger in Therapie. Ich finde, also für mich ist Therapie sehr, sehr hilfreich, Zeit meines Lebens gewesen. Und ich habe eine ganz tolle Therapeutin, die mich auch explizit in diesem Buchprozess begleitet hat. Ich habe viel gesprochen mit meiner Mama, vor allen Dingen aber auch mit meinem Mann. Ja, so würde ich sagen.
Ja, mich interessiert es so, weil ich finde, das ist nicht alle Menschen schreiben, aber ich finde überhaupt diese Wahrnehmung zu haben, oh, das wird jetzt schwer und ich baue mir das so, dass es für mich machbar ist. Das ist das, was ich daran so spannend fand. Also dass dieses, wie wichtig das ist, sich nicht nur sozusagen innerlichen Raum zu schaffen, sondern eben auch äußerlich dafür zu sorgen, dass man so Bergwerksarbeit machen kann.
Ja, absolut.
Das, also ist sehr, sehr nachvollziehbar.
Ja, also es ist auch tatsächlich so, dass mein Körper, also der Körper erinnert sich ja auch an alles. Selbst wenn man sich selber gar nicht so bewusst an bestimmte Sachen erinnert, hat der Körper hat ja ein unfassbares Gedächtnis. Und es war tatsächlich so, dass auch beim Schreiben mein Körper reagiert hat auf, also er hat quasi alles nochmal durchlebt. Also es war wirklich auch ein physisch sehr anstrengender Prozess. Ich hatte auch richtig Beschwerden. Ich hatte wahnsinnig viele Zahnbeschwerden und Rückenbeschwerden in der Zeit. Und also mein Körper hat richtig mit mir gesprochen. Und es war total wichtig in diesem Prozess, dass ich sehr gut auf mich aufpasse. Und es war aber gleichzeitig auch ein wunderschöner Prozess, das muss ich auch sagen. Also es klingt jetzt so riesig, aber es war's. Für mich war es eine Art Katharsis, definitiv. Mm.
Ja, ich hatte überlegt die ganze Zeit, sage ich das Wort, sage ich es nicht, schön, dass du es jetzt gesagt hast, weil es
doch,
hört sich wirklich
schon
so an.
Ja. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin als eine andere Tupoka aus diesem Prozess rausgekommen, als die reingegangen ist. Also es klingt so pathetisch, aber es ist einfach so.
Hattest du in den Jahren davor das Gefühl, dass der Körper auch, also dass es trotzdem da ist? Weißt du, also all die Dinge, die du erlebt hast, ich werde gleich was dazu sagen, warum wir da nicht tiefer reingehen, aber das mache ich gleich. Mhm. Ich will nur wissen, dass da etwas im Körper gespeichert ist.
Mhm.
Hast du das vorher schon gefühlt? Hat der vorher schon mal gesagt? Ich habe da übrigens Erinnerungen, auch wenn du nicht gerne hinguckst.
Ja, definitiv.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Also ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr merke ich das. Und das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich immer mehr auf diesen Prozess auch eingelassen habe, diesen Körper auch kennenzulernen und irgendwie auch mit dem zu interagieren. Also ich glaube, was oft eine Folge von Traumata ist, zumindest war es bei mir, ist so eine Art Disconnect zwischen Geist und Körper. Mhm. Also, dass man ja auch dissoziiert in schlimmen Momenten, also in wirklich traumatischen Momenten ist ja auch Dissoziation etwas, was irgendwie einen in den Momenten rettet. Und das ist irgendwie auch was, was danach weiterhin wirksam sein kann. Also gar nicht so eine wirkliche Verbindung zum eigenen Körper zu haben. Mm. Da meine ich so ganz plastisch, solche Sachen zu fühlen. Wann habe ich Hunger? Wann habe ich Durst? Mm. Also so ganz basale Sachen. Ich hatte diesen Disconnect sehr lange, habe dann aber auch durch Therapie, aber auch durch viel Literatur, viel Lesen von anderen Memoirs, von anderen Geschichten, das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Vor allen Dingen andere Frauen, die über ihre Prozesse gesprochen haben, diese Verbindung wieder aufzunehmen zu meinem Körper. Und ich finde das toll. Also seit ich 40 bin, ich liebe es. Ich liebe ich liebe es, in den 40ern
genau
zu sein. Ja, ist meine Community hier, ne? Das ist toll. Und ich liebe es, auch diese Verbindung zu meinem Körper inzwischen auch wieder zu haben. Und daher weiß ich aber auch, und jetzt komme ich zu deiner Frage, dass der Narben in sich trägt. Also auf meiner Seele und auch in meinem Körper, das weiß ich. Und das merke ich im Alltag auch manchmal. Manchmal fängt so eine Narbe an und tut ein bisschen weh oder platzt auch mal auf. Dann muss ich mich kümmern.
Ja, ich finde es ganz ich habe das deshalb auch gefragt, weil ich glaube, wenn man Angst hat vor diesem kathartischen Prozess, und die kann ich absolut nachvollziehen und hatte sie auch, muss ich sagen, ich habe es jetzt nicht mehr, weil ich sie auch gemacht habe, aber dann denkt man ja, dann habe ich das alles nicht. Dann habe ich die Schmerzen nicht, dann habe ich den Kummer nicht, dann habe ich diesen Schmerzen im Körper nicht, aber er ist ja trotzdem da.
Ja.
Und, ne, und vielleicht sogar noch mehr, wenn ich nicht hinhöre und hingucke. Deswegen habe ich so
trainiert,
wie du das vorher auch empfunden hast.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Absolut. Also deswegen glaube ich auch dieses Aufjauchzen von mir irgendwie mit 40 gab es für mich schon so eine Art Turning Point und so einen Punkt, wo ich wusste, ich kann diesen Körper nicht weiter ignorieren, weil ich es einfach, ne, weil die Erinnerungen, die Narben, das auch immer, was auch immer dieser Körper auch getragen hat, das ist da und das ist präsent und das wird da muss ich mich drum kümmern und ich finde es jetzt auch so schön. Also ich bin auch so, ich will gar nicht so esoterisch klingen, aber das ist schon auch eine spirituelle Reise, will ich damit sagen. Und es ist ein Versöhnungsprozess mit meinem Körper, weil ich glaube, ich habe lange meinen Körper für etwas verantwortlich gemacht, für das er gar nicht verantwortlich war, sondern äußere Umstände, gesellschaftliche Umstände. Mhm. Ne? Und eigentlich ist der Körper aber der, der mich Zeit meines Lebens getragen hat, durch all diese Dinge hindurch und der mich immer noch trägt. Und das ist eigentlich ein totales Wunder und das ist wunderbar. Und ich möchte die zweite Lebenshälfte damit verbringen, diesen Körper dafür zu lieben und zu umarmen, möglichst oft und zu danken.
Ja, ich kann das sehr nachvollziehen. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass ja das auch der Moment ist, wo man dann anfängt, und das sage ich wirklich in Anführungsstrichen, zu schwächeln. Also wo die Dinge auch nicht mehr so leicht fallen dann manchmal. Je älter man wird, desto mehr.
Ja.
Eben auch das zuzulassen und nicht die ganze Zeit von ihm zu wollen, dass er abliefert.
Ja.
Ne? Sondern so diese Weichheit auch anzunehmen. Das kann ich sehr nachvollziehen.
Ja, genau. Also ich habe auch in Vorbereitung jetzt auch auf dieses Gespräch drüber nachgedacht und ich glaube, mir ist so das Wort auch gnädiger mit mir selbst, also gnädig zu sein, ist mir eingefallen. Gnädiger mit mir selbst zu sein, liebevoller, rücksichtsvoller mit mir selbst. Ich glaube, ich habe sehr viel von mir vorher gefordert, mich immer wieder überfordert und ja, deswegen kann ich, es ist sehr anschlussfähig, was du sagst.
Unser Gehirn ist ja so, du hast es ja schon gesagt, ne, dass es Dinge vergisst, schöne, aber eben auch schwere, also dieses dissoziative Momentum. Wie bist du an diese Erinnerung rangekommen? Weil das ist ja sehr sorgsam irgendwo abgelegt. Wie bist du da rangekommen und ist es was, was man üben kann?
Bestimmt. Ich fand es spannend, dass vor allen Dingen natürlich Erinnerungen, wenn man von der Zeit, wo man sehr klein ist, da ist man ja immer auf andere Menschen angewiesen. Ne? Also ich bin so dankbar, dass ich sowohl mit meinen Großeltern als auch mit meiner Mutter noch viel über diese Dinge sprechen konnte. Die sind da, ich kann mit ihnen sprechen. Und das habe ich ganz, ganz viel gemacht. Und das war auch ein total schöner Prozess. Auch ein trauriger. Wir haben zusammen gelacht und wir haben geweint und wir haben lange gesprochen. Und in diesem Sprechen kamen viele Erinnerungen hoch bei uns allen. Aber was auch spannend ist, also ich schreibe ja im Buch zum Beispiel auch über unsere Flucht aus der DDR in den Westen und ganz spannend war das, also wir mussten innerhalb von 24 Stunden die DDR verlassen und meine Großeltern, die mir sehr, sehr nah waren, zurücklassen und nur mit meiner Mama und ich und keine von uns, also meine Großeltern nicht, meine Mutter nicht und ich, erinnern uns an den Moment des Abschieds.
Ja.
Und wir haben es wirklich versucht. Und sowas entdeckt man halt dann auch auf der Reise. Bestimmte Erinnerungen sind einfach auch weg, weil sie vielleicht einfach zu intensiv waren, zu schlimm in dem Moment. Und ich fand schon, dass als ich mich dann auf diesen Prozess eingelassen habe und den Prozess des Erinnerns, dass auch immer mehr, also wie auf so einer Datenbank, immer mehr zum Vorschein kam und ich mich immer mehr erinnert habe. Auf jeden Fall. Und auch jetzt noch, also wo das Buch ja schon längst geschrieben ist, denke ich, ach, das war ja auch noch und das war noch und so.
Ja, und das finde ich zum Beispiel auch total schön. Also ich mache das ja auch gerade mit der Geschichte meiner Familie und ich finde das, also zwei Dinge sind mir aufgefallen, dem, was du gesagt hast. Das eine ist, dass die anderen Erinnerungen eben häufig so wahnsinnig anders sind als die eigenen.
Mhm.
Also darauf zielt ja auch so ein bisschen die Frage ab, was ist ein Memoir nicht? Es ist ja nicht die Wahrheit, sondern es ist eben die eigene Erinnerung an das, was gewesen ist.
Ja.
Das finde ich auch so spannend, wenn man Dinge dann abgleicht, zu merken, ach interessant, du hast ganz andere Empfindungen und Erinnerungen. Ich habe neulich für meine Arbeit hier alle möglichen Fotos aufgehängt von meiner Familie und habe dann gedacht, nee, das geht nicht, weil das überschreibt irgendwie das, was ich in meinem Inneren habe.
Ah, verstehe. Mhm.
Ganz spannend. Und ich habe meiner Mutter irgendwann einen riesen Aufstand gemacht, um meiner Mutter irgendwie zu ihr irgendeinem runden Geburtstag Luftbilder zu schenken von dem Ort, in dem sie als Kind immer Ferien gemacht hat. Also wir haben wirklich so einen örtlichen Archivar aufgetan, der dann wirklich genau in dem Jahr, in dem die da ihr Ferienhäuschen aus Holz gebaut hatten, Luftbilder hatte. Meine Mutter guckte das an und sagte, total wütend, so war das nicht.
Mhm.
Und es waren Originalaufnahmen, also es war
Wahnsinn.
So, aber nicht
Wahnsinn.
In ihrem Herzen.
Ja.
Und es war für mich wirklich ein totaler Aha-Moment, dass es eben, man bietet so seine Sicht auf die Dinge an, auch sich selber.
Genau.
Das ist was das ganz
stimmt.
Privates.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig finde ich es auch spannend, weil es ist trotzdem auch eine Art Wissensdatenbank, aber mit Seele irgendwie, also ein Memoir, finde ich. Weil, also auch ganz oft ist ja Geschichtsschreibung sehr subjektiv, aber es wird uns suggeriert, es wäre objektiv. Aber alles, was eigentlich an Geschichtsschreibung stattgefunden hat, ist ja immer aus einer eigenen Wahrheit heraus geschrieben worden. Wird aber, wir lernen immer, dass das so ichlos sein muss. Und ich finde, das Memoir bietet halt eben das, was du sagst. Irgendwie deine Klarheit darüber, das ist ein subjektiver Blick, das ist mein Erleben. Und deswegen auch wieder dieses Eintreten. Du kannst eintreten und du kannst es erleben und dann kannst du aber auch dich selbst in dieser anderen Geschichte finden.
Ja,
entweder in der Abgrenzung oder der Identifikation.
Und es ist klar, was es ist. Ne? Es ist deine Sicht der Dinge, meine Sicht, je nachdem, wer gerade schreibt. Es tut nicht so, als wäre es das nicht. Das finde ich zum Beispiel auch charmant daran.
Ja?
Es verkauft mir nichts. Du hast es jetzt geschrieben, also du hast jetzt sozusagen diese Katharsis hinter dir. Du hast gesagt, du bist nicht die gleiche Tupoka wie vorher. Welche bist du denn jetzt?
Was ist anders? Es ist spannend auf jeden Fall. Also es ist eine Form des Heilungsprozesses auf jeden Fall gewesen. Also ich schreibe auch viel über das Thema Zugehörigkeit. Das Buch heißt ja auch Trotzdem zu Hause. Also in diesem Trotzdem zu Hause anzukommen, ist Teil dieser Katharsis, würde ich sagen. Zu Hause für mich gar nicht national gedacht immer, kann auch national gedacht werden, aber auch im Mikrokosmos, in Begegnungen, im Kleinen, ist immer was gewesen, was ich habe finden müssen, erfinden müssen, verteidigen müssen, verhandeln müssen. Und ich habe lange überlegt, ob ich dieses Buch vielleicht zu Hause nenne und bin dann tatsächlich durch diesen Prozess dazu gekommen zu sagen, nein, ich will das aber nicht in Frage stellen, ob es ein Zuhause für mich gibt. Es gab immer eins, ich habe auch welches viel oft zu Hause gefunden, aber eben oft trotzdem. Das ist zum Beispiel eine Konsequenz.
Ja, ich habe so gedacht, als ich diese Form des Buches auch gesehen habe, die du gewählt hast, also wie du es erzählst, ne, welche Kapitel und so. Es ist eben auch eine Form, die Dinge zu sortieren im ureigentlichen Sinne. Es ist so eine innere Ordnung herzustellen und eine eigene innere Erzählung zu finden. Ja. Wir haben natürlich vorher gesprochen und du hast darum gebeten, dass du jetzt nicht gezwungen bist, traumatische Rassismuserfahrungen oder Erfahrungen mit sexueller Gewalt im Interview irgendwie zum 100. Mal zu erzählen. Du wirst ja unglaublich viele Interviews jetzt und irgendwie nochmal nachzuerzählen, auch nochmal nachzufühlen.
Yeah.
Man kann das ja alles nachlesen. Das ist alles in diesem Buch, also deswegen das Bergwerk. Wie hast du denn gelernt? Ich fand es nämlich wirklich beachtlich. Mich hat eigens auch eine Frau vom Verlag angerufen deshalb. Mhm. Wie hast du es geschafft, was hat es gebraucht, dass du da hingekommen bist, das so klar zu haben für dich? Weißt du, was ich meine?
Ja,
also das ist ja auch eine Sache, die man als junge Frau wird man sagen, nee, klar, kein Problem,
boah,
haben wir alles.
Total.
Ne?
Genau, ich will vorwegsetzen, es ist nicht nur zum Selbstschutz, auch, da komme ich sofort dahin, aber auch, weißt du, weil in dem Buch habe ich das ja aufgeschrieben. Ich habe auch eine, da ist eine bestimmte Choreografie, ich habe eine bestimmte Vorsichtigkeit bei der Sprache auch. Also mir war ganz wichtig, das so zu schreiben, dass Menschen, die auch rassistische, sexistische, sexualisierte Gewalt erlebt haben, das lesen können und es dadurch nicht retraumatisiert werden und man trotzdem gleichzeitig auch die Schwere dessen versteht. Aber mir war total wichtig, da nicht einen voyeuristischen Blick zu reproduzieren und auch keiner Sensationsgier nachzugeben, die manchmal so erwartet wird, wenn es um das Erzählen von rassistischen Dingen geht. Das ist mir total wichtig und deswegen die Einladung, das dann auch zu lesen. Und das andere ist natürlich auch der Selbstschutz. Ich meine, ich mache das seit vielen Jahren, arbeite ich in diesem Kontext und bin quasi die Rassismuserklärerin. Und da ist es ganz oft so, dass eben erwartet wird, dass man diese wirklich auch teils traumatischen Erfahrungen immer wieder auf ein Tablett legt und präsentiert. Und das kostet einen was. Also, weil oft wird damit auch dann nicht unbedingt achtsam umgegangen. Menschen sind sich nicht bewusst dessen, dass das irgendwie eben auch eine schwere Erfahrung ist, die man nicht unbedingt immer wieder hochholen will. Mhm. Und es hat auch einen Preis, den man innerlich einfach zahlt. Und den merkt man vielleicht am Anfang nicht sofort. Und ne, da bin ich jetzt bei dem, was du gesagt hast. Ich habe das, du kannst das irgendwie so wegatmen eine ganze Zeit lang. Aber irgendwann eben nicht mehr. Irgendwann merkst du, der Preis dafür ist hoch auf allen Seiten. Und es ist nicht fair, es ist nicht okay, dass auch immer wieder diese Sensationsgier, die eben oft dahinter ist, der möchte ich auch nicht mehr Futter geben, quasi. Also ich, und deswegen in diesem choreografierten literarischen Rahmen das aufzuschreiben und zu sagen, hier ist es, das ist auch eine Art Geschenk. Du kannst da eintreten und ich habe das irgendwie achtsam versucht zu gestalten. Aber ich bin auch nicht, das soll jetzt nicht so hart klingen, aber das ist alles, was ich zu geben habe. Ich möchte auch was für mich bewahren. Und deswegen möchte ich auch, es ist das eine, sowas aufschreiben zu können in dieser Katharsis, aber es ist was ganz anderes, das immer und immer und immer wieder in Interviews irgendwie hervorzuholen und das möchte ich nicht mehr.
Ja. Und wie bist du dahin gekommen, das so klar sagen zu können? Das ist das, was mich interessiert. Weil ich glaube, wir alle fühlen das auch schon viel, viel früher. Ich will das eigentlich gar nicht. Es gibt so viele Momente, in denen wir merken, so, irgendwie will ich das gar nicht. Was immer es ist, ein Kuss, eine Berührung, irgendwas erzählen, was man gar nicht erzählen will. Aber man schafft es irgendwie in jungen Jahren nicht, zu sagen, ganz nee, oft. Möchte ich nicht.
Ja, davon handelt es ja auch viel in meinem Buch. Ja. Also diesen hohen Preis, den ich ganz oft gezahlt habe dafür, um irgendwie was zu bekommen, eine Zugehörigkeit in meinem Falle, also vor allen Dingen. Ja, ist eine gute Frage. Also es war auf jeden Fall auch ein langer Prozess und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass der abgeschlossen ist. Also ich will nicht garantieren, dass es mir nicht auch noch passiert, dass ich erst im Nachhinein merke, boah, das war zu viel. Aber ich glaube, durch viele Gespräche, durch andere tolle Frauen in meinem engsten Umkreis, durch wieder auch Literatur, durch Therapie, dadurch, dass man, also ein therapeutischer Raum ist ja auch dazu da, um einfach zu reflektieren und immer wieder zu spüren, an welchem Punkt, wie fühlt sich das an, wenn es eigentlich, du das Nein im Körper schon weißt, aber es der Mund es noch nicht gesagt hat. Und diese Verbindung herzustellen, also das ist, finde ich, Übung und es ist auch immer noch Übung, aber ich bin viel besser da drin inzwischen, viel besser. Und ich muss auch sagen, ich finde auch, es ist nicht nur die interne Arbeit, die ist es auch, aber es ist auch gesellschaftlich. Weißt du, wenn ich jetzt vor 20 Jahren, Anfang 20, hätte mir auch Menschen anders weniger zugehört, wenn ich meine Grenze kommuniziert hätte. Mhm. Ne? Also ich sehe das, weiß ich nicht, bei meine Söhne. Mein Sohn ist 27, Freundinnen von ihm, junge Frauen, die das bestimmt auch mit einer ganz großen Klarheit sagen, aber die eben noch ganz andere Sachen erleben, die ich in meiner Lebensmitte jetzt nicht mehr erlebe. Bestimmte Dreistigkeiten, bestimmte Grenzüberschreitungen. Ich werde auch anders wahrgenommen und anders gehört. Also es ist beides, ne? Es ist der innere Prozess, aber es ist auch das Außen.
Ja, aber das Außen, das wäre jetzt meine These, die ich da einfach mal reinschmeiße, hat sich eben auch verändert, weil Menschen wie du ihre Geschichten erzählen.
Das wäre natürlich ganz wunderbar.
Ja, ich meine, das ist ja der Sinn von Sjanze. Ja, also das finde ich, ja, also so, dass man denkt so, ah, okay, das macht das mit jemandem.
Total. Total. Das stimmt. Also ich glaube, mein erstes Memoir war tatsächlich von Maya Angelou. Ich bin ein riesen Fan von Maya Angelou.
Ich kriege Gänsehaut im ganzen Körper, wenn der Name noch fällt. Im Ernst,
genau. Also das schwerste Kapitel über Gewaltbeziehung, was ich geschrieben habe, heißt auch Der gefangene Vogel in Anlehnung an ihr Buch.
Genau.
Ja, an ihr Buch Cage Bird. Und da schreibt sie ja auch darüber, über ihre sexualisierte Gewalterfahrung. Und auch andere Frauen haben das getan. Und für mich war das so wichtig, das zu lesen und im ersten Moment das Gefühl zu haben, oh, das kann man doch gar nicht aussprechen. Und dann im nächsten Moment aber das Gefühl, irgendwie zu wissen, ich bin damit nicht allein und eine Sprachfähigkeit darüber zu haben. Ich wurde jetzt so oft gefragt, warum hast du dich denn nicht anvertraut? Also ich habe eine super feministische, coole Mutter, Regimekritikerin, also ganz, ganz wichtige und tolle Frau, mit der ich über alles hätte sprechen können und auch über vieles gesprochen habe, aber über den Missbrauch, den ich erlebt habe oder sexualisierte Gewalt habe ich nicht gesprochen, weil einerseits die Scham, aber das andere auch, wir hatten keine Sprache. Ich hatte keine Sprache dazu. Ich hätte das nicht benennen können, was da passiert. Und da gebe ich dir total recht, da sind Menschen, die ihre Geschichten erzählen und das Unsagbare sagbar machen, eine totale Hilfe und Inspiration. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn das auch ein bisschen in meinem Buch gelungen ist. Das fände ich ganz, ganz wunderbar.
Ich muss irgendwie gerade an einem, das ist dir gelungen, das muss ich einmal jetzt noch schnell loswerden, wirklich. Weil, weil ich fand auch, du hast eben einen Satz gesagt, der mir so aufgefallen ist beim Lesen, aber ich hätte es auch nicht so richtig greifen können, diese vorsichtige Sprache. Also jetzt, das ist kein eitles Buch, sondern das ist ein Buch, was erzählt, was du erlebt hast, auf eine Weise, die man ertragen kann, ohne eitel sich da drin zu suhlen oder irgendwie in irgendwelchen verstiegenen Formulierungen irgendwie zu verlieren, sondern es ist ein Buch, was einfach erzählt, was war.
Ja.
Und das ist ganz selten, finde ich. Also, ne,
das, schön.
Und das ist, hat mir wirklich gut gefallen, weil ich alles, was du da erlebt hast, auch das ist so, dass man sagen würde, jetzt, ne, also wenn es jetzt erfunden wäre, jetzt ist es auch mal gut. Ne? Also jetzt ist so viel, aber so ist es eben.
Ja.
Aber es ist nicht so erzählt, dass man die ganze Zeit denkt, ich kann das, ich muss das ständig weglegen.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich das beim Schreiben auch manchmal gedacht habe. Ich habe gedacht, und es ist aber ganz schön viel. Und schön, dass du das sagst, weil also es berührt mich zutiefst und freut mich ganz, ganz sehr. Mir war total wichtig, auch nicht zu erklären. Also es war ein bisschen auch ein Struggle, mit im Lektorat und so weiter, weil ich natürlich aus einer Tradition der Erklärerin komme. Und in diesem Buch war das für mich einerseits eine totale Befreiung, nicht alles erklären zu müssen. Aber ich habe auch gedacht, ich möchte den Lesenden auch was zutrauen. Gar nicht zumuten, sondern zutrauen, so dass ich nicht gesagt, immer wieder geschrieben habe und dann ist das passiert und das hat sich so angefühlt und das war dann das und das, sondern die Interpretation sollte auf der anderen Seite passieren. Ich wollte einfach nur sagen, dass es passiert.
Genau, und nicht so hat es gerochen, so hat es geschmeckt.
Genau.
Nein, eben genau, das ist das Ding zu viel. Ja, finde ich ganz spannend. Also insofern bin ich echt dankbar, dass du das vorhin so gesagt hast, weil es mir so aufgefallen ist beim Lesen, ohne dass ich es hätte so irgendwie so greifen können. Mhm. Bei allem, was du schreibst und auch sagst über deine Mama, allein, dass du sie so nennst, spricht ein wahnsinnig inniges Verhältnis.
Ja.
Und die hat dich viel beschützt aufgebaut in Situationen, in denen du es gut brauchen konntest. Mich hat aber trotzdem interessiert, hat sich das gewandelt? Weil du sagst ja auch, es gab auch eine Phase im Leben, wo du sie nicht mit reingenommen hast, einfach weil es nicht ging, die Sprache fehlte. Weil ich glaube, ganz viele, die in der Lebensmitte sind, kennen auch das gegenteilige Gefühl von wegen, oh, Mama ruft an. Ja, und ich höre das so anders bei dir. Hattest du Wellen gehabt, ohne dass ich jetzt Sachen wissen will, die dir schiefgelaufen sein könnten, aber hat sich das im Laufe des Lebens verändert, dieser Blick auf deine Eltern?
Also bestimmt, also aus einem kindlichen Blick wird natürlich ein erwachsener Blick und irgendwann versteht man, Eltern sind auch nur Menschen und die leben auch das erste Mal. Ich finde das total, aber einen schönen Prozess, ehrlich gesagt, und einen wichtigen und ganz viele Sachen. Also meine Mama war 18, als ich geboren wurde. Also sie war super jung. Für mich war sie aber natürlich immer schon groß und erwachsen. Erst als ich dann selber 18 war und jetzt auch viel später, wenn ich zurückgucke und denke, boah, die war erst 18 oder die war erst 25 oder 26, als sie mit mir geflohen ist. Und so, also da empfinde ich so einen Respekt auch vor ihr. Und da hat sich also mein Blick auf jeden Fall auch nochmal justiert. Aber wir sind nach wie vor einfach wahnsinnig eng. Und wir telefonieren, ich ganz ehrlich, 2-3 Mal am Tag manchmal.
Ja, echt?
Ja, wirklich. Oh. Also natürlich haben wir auch Tage, wo wir nicht telefonieren, wenn ich jetzt irgendwie viel arbeite oder so. Aber wir checken eigentlich jeden Tag ein. Ich erzähle ja auch im Buch, dass am Anfang des Schreibprozesses eine sehr schwere Diagnose meiner Mutter kurz vorher stattfand. Das heißt, als ich angefangen habe zu schreiben, war für mich nicht klar und für uns alle nicht klar, ob sie noch da sein würde, wenn das Buch rauskommt. Oh. Und das Spannende war, dass es war entsetzlich, es war unfassbar hart und sie hat wirklich wahnsinnig viel durchgemacht in der Zeit. Sie ist noch da. Es ist ganz wunderbar, vor kurzem bei Buchpremiere und sie saß da und ich hätte die ganze Zeit durchweinen können. Aber gleichzeitig diesen Schreibprozess zu haben und immer wieder auch mit ihr zu sein, quasi nochmal im Rückblick, war wunderbar. Mhm. Also es gab eine Zeit, als ich in dieser sehr schwierigen Beziehung war, wo diese enge Verbindung zwischen meiner Mama und mir als Bedrohung gesehen wurde. Also so habe ich das erlebt. Das war eine Zeit, wo, weil sie mich auch so gut kennt und sie halt einfach sehr auch gelitten hat in der Zeit, ich vor ihr aber eine Art Maske aufgesetzt habe. Und das war eine sehr schwere Zeit für uns beide. Also ich quasi in dieser schwierigen Situation gefangen und sie hat sehr darunter gelitten, dass ihre Tochter darin gefangen ist. Und ich glaube, als ich mich daraus befreit habe, auch durch ihre Unterstützung, seitdem, also das hat für uns nochmal so ganz neu uns nochmal fest verbunden, weil wir das irgendwie auch gemeinsam überlebt haben.
Ja, und ich kann auch nachvollziehen, dieses, da kennt dich jemand so gut, du weißt eigentlich selber, es ist irgendwie Mist, aber ich brauche jetzt nicht noch jemanden, der das auch sofort sieht, ja, sondern man braucht ja einen Moment, bis man dann sich befreien kann aus was auch immer, schlechte Angewohnheit oder was jetzt in deinem Fall, diese Beziehung, aber es ist
ja nicht. Ja, ich war ja auch noch ein Kind, also ich war sehr jung, also ich habe
sehr jung selber ein Kind bekommen, genau, also das.
Genau, das wollte ich sagen und ich bin auch gerade bei meiner Mutter dann ausgezogen und so. Das war einfach wirklich, wirklich super schwer. Und gleichzeitig war sie aber auch mein Zufluchtsort in der Zeit. Mhm. Aber zwischen uns lag dieses große Pink Elephant, es klingt viel zu schön, und dieses große Drama, das ich nicht besprechen konnte, wo ich das noch nicht, weil ich es vor mir selber auch nicht freigeben konnte, mich selber belogen habe quasi. Ja, das war eine harte Zeit.
Aber wenn dann halt eine Mutter es schafft, die Tür aufzuhalten, ohne ständig das Thema aufs Tapet zu bringen, das ist eben auch eine Leistung, ne? Die sie offenbar geschafft hat. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz wir haben über Zugehörigkeit, du hast über Zugehörigkeit gesprochen und geschrieben, als schwarzes Mädchen in der DDR. Welche Strategien hattest du, Zugehörigkeit, Gefühle herzustellen? Ja? Ja. Oder irgendwie das Gefühl zu haben, welche Strategien hattest du?
Du meinst wahrscheinlich das Chamäleon, oder?
Ja, das Chamäleon, dieses Bild nutzt du selber im Buch.
Das nutze ich im Buch. Wahrscheinlich würde man sagen, Überanpassungsstrategie. Also der Versuch, also Kinder sind ja auch haben sehr große Antennen auch dafür, wo bin ich sicher, wo fühle ich mich wohl, wo darf ich dazugehören. Zugehörigkeit spielt ja gerade auch bei Kindern in den Kategorien, die so gesellschaftlich wirksam sind, eine große Rolle. Und natürlich war das auch bei mir so. Ich glaube, meine Strategie war es, und die teile ich, glaube ich, mit vielen Menschen, auch gerade mit Menschen, die marginalisiert werden, dass ich versucht habe, ganz intuitiv auch mich extrem anzupassen. Also das ist total spannend, weil ich habe lange nicht wirklich gewusst, dass das eine Strategie ist, bis mein Sohn irgendwann mal sagte, boah, du nimmst immer den Dialekt an, von wo wir gerade sind. Also ich spreche mit irgendwie einer Person und die spricht ein bisschen bayerisch und nach kurzer Zeit habe ich auch so einen kleinen ähnlichen Slang. Und so, also ich übernehme Gestiken und so weiter. Und das ist gar nicht jetzt bewusst, aber das ist was mir damals, mein Weg war, Versuch war quasi dieses anders gemacht werden, was ich immer wieder wurde, aufgrund der Tatsache, dass ich ein schwarzes Kind war, irgendwie zu denen zu zeigen, ich bin nicht so anders, sondern ich bin wie du und deswegen bewege ich mich wie du und spreche wie du und bin wie du. Das war eine Strategie, die mir das damals das Überleben, glaube ich, gerettet hat, so im Alltag.
Ja, und gleichzeitig, also auch andere Menschen sozusagen, die das aus anderen Gründen tun, ist es natürlich eine selbstverletzende Strategie, wenn es eine gewisse Grenze überschreitet.
Absolut.
Ne?
Man zahlt einen hohen Preis dafür unter Umständen, ja. Weil man natürlich im schlimmsten Falle sich selbst verleugnet. Ne? Also ich weiß noch so kleine Sachen, dass ich irgendwie dann mein Pausenbrot immer verschenkt habe oder meine Lieblingspuppe verschenkt habe, einfach um dazu zu gehören, damit ich mitmachen darf, damit ich irgendwie gemocht werde. Also Dinge, die mir eigentlich sehr wichtig waren oder eben verzichtet habe aufs Essen oder wie auch immer, das jetzt im Kleinen, mich selbst auch verleugnet habe, mitgelacht habe bei Witzen, die eigentlich gegen mich gerichtet waren. Und das ist natürlich total selbstverletzend. Und das ist auch was, das ist irgendwie ganz, ganz klar, ich bin nicht mehr bereit, einen bestimmten Preis zu zahlen für Zugehörigkeit. Also Zugehörigkeit ist ja immer was wichtig ist. Wir sind ja Menschen, wir wollen
soziale
dazu zugehören,
Wesen, klar,
wir sind soziale Wesen. Aber nicht mehr um jeden Preis.
Ja, du hast auch gesagt, eben so die Formulierung verwendet, ich bin gar nicht anders als du. Und das damit geht ja einher, die Erzählung gegen mich selber, wenn ich anders bin als du, dann bin ich nicht okay.
Genau.
Und da hinzukommen, zu sagen, ich bin genauso viel wert wie du, und ich bin anders.
Ja,
und ich bin, was immer es ist. Ja.
Ich bin anders als du und alle sind anders als alle. Also
genau.
Und ich meine, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man als erwachsener Mensch viel mehr selbstermächtigende Möglichkeiten hat. Als Kind muss man irgendwie in die Schule gehen und man muss in den Kindergarten gehen. Man ist ja auch sehr fremdbestimmt. Ja, man sucht sich die, kann sich die Räume nicht aussuchen, wie man das dann später als Erwachsener kann. Aber also ich habe inzwischen einfach ganz wunderbare Menschen um mich rum und wir sind alle sehr unterschiedlich und natürlich haben wir auch Gemeinsamkeiten, aber genau das macht es so wunderbar, dass wir eben auch unterschiedlich sind.
Ja, genau. Und vielleicht alle auf der Suche. Das ist ja auch eine Gemeinsamkeit. Ne?
Total.
Also mit Menschen, das merke ich immer so, dass ich einfach Menschen mag, die immer noch Fragen haben und nicht so viele Antworten.
Definitiv.
Auch das ist dazu gehört.
Immer mehr Fragen als Antworten.
Ja, genau.
Bevor es weitergeht, hier Werbung in eigener Sache. Die Brigitte Academy bietet am 30.03.2026 von 19 bis 20.30 Uhr ein Webinar an zum Thema krisensicher investieren. Dein Leitfaden für unsichere Zeiten. Denn wir alle haben, glaube ich, gerade das Gefühl der Überforderung bei den Krisen, die uns umgeben. Und die können auch wir nicht mal eben lösen. Aber zumindest kann dich Finanzexpertin Lisa Hassenthal im Rahmen der Brigitte Academy aufschlauen, wie du so krisensicher wie möglich investieren kannst. Also in den Shownotes findest du den Link. Er lautet brigitte.de/meno-webinar-krise. Aber wie gesagt, findest du auch in den Shownotes. Und wenn du dich angemeldet hast, kannst du das Webinar natürlich auch später nochmal anschauen. Jetzt geht's weiter mit der Folge.
Dein Vater musste die DDR verlassen, also diese ganze Völkerfreundschaft, die endete spätestens mit dem Studium.
Mhm.
Dein Vater musste dann zurück nach Tansania. Ihr habt ihn irgendwann dort besucht. Auch da ist sehr viel passiert, wo wir jetzt nicht hingehen werden.
Mhm.
Aber vor allen Dingen ist da eben auch so eine Ernüchterung gekommen, ach so, hier gehöre ich ja auch nicht hin.
Ja.
Ja. Das ist ja, hier bin ich jetzt ja auch nicht richtig schwarz und keine Ahnung. Ich habe eine blonde Mutter und mich hat eine Sache, und also das ist wirklich der Punkt, da hat es dann für mich sozusagen diese neutrale Firnis verlassen in dem Buch, nämlich, dass du zu deiner Großmutter gekommen bist und von deinem Vater, der Mutter, und die hatte, ich weiß nicht, wie viele Enkelkinder, und das einzige Enkelkind, von dem da ein Bild hing, warst du.
Ja.
Weil sie dich noch nie gesehen hatte und
genau,
sie praktisch gesagt hat, ich lebe eigentlich nur noch, um dich noch kennenzulernen.
Ja. Ja.
Und ich habe so gedacht, diese Rolle der Großeltern in deinem Leben, das war eine wirklich große, offensichtlich. Also auf beiden Seiten. Ne?
Absolut.
Mhm. Wie erklärst du dir, dass es genau dein Bild war, was da hing? Abgesehen davon, dass es vielleicht auch gar nicht so viele Möglichkeiten gab, von den anderen
Fotos
zu machen.
Das ist das eine. Genau, ich denke, mein Vater hat dieses Foto mitgebracht, ihr geschenkt. Und gleichzeitig, also die anderen Enkelkinder waren natürlich auch alle präsent. Die waren alle vor Ort, die kannte sie mit Namen. Und sie wusste, da ist diese eine Enkeltochter ganz, ganz, ganz weit, tausende Kilometer entfernt. Und die trägt einen Namen, der aus dem Ort kommt, wo sie geboren ist, wo sie gelebt hat, Zeit ihres Lebens. Und ja, also für sie war einfach ganz wichtig, dass ich sie besuche und bis bevor sie selber stirbt. Und bin so froh und so dankbar, dass es geklappt hat. Mhm. Und ja, also ich kann natürlich jetzt nicht für sie sprechen, warum nur dieses eine Bild da hing. Aber ich weiß, dass es für mich damals so wichtig war, weil ich natürlich auch da, klar, wie du schon sagtest, bin ich nach Tansania gekommen und habe irgendwie, also hier wurde mir immer gesagt, du bist doch nicht von hier, geh doch mal nach Hause in Anführungsstrichen. Und dann habe ich natürlich, obwohl es sich für mich natürlich wie ein Zuhause hier angefühlt hat, aber weil es mir immer suggeriert wurde, habe ich gedacht, ja gut, dann gehe ich eben da nach Tansania und dann werden dort alle sagen, okay, hier bist du willkommen zu Hause und ich werde in der Masse untergehen. Und dem war natürlich nicht so. Und das war ein totaler Schock. Die Menschen waren ganz freundlich und die haben sich sehr gefreut, aber ich konnte die Sprache nicht. Ich war natürlich auch da, die andere. Und das hat schon auch eine Art Identitätskrise, eine weitere ausgelöst. Und dann aber zu meiner Oma zu kommen und dort dieses Bild von mir zu sehen und zu wissen, das ist auch ein Teil von mir. Das war schon auch was sehr Heilendes und was sehr Schönes. Und meine Oma und ich, wir haben uns mehrfach im Leben gesehen, 2, 3, 4 Mal, aber wir haben keine gemeinsame Sprache. Wir konnten nie miteinander sprechen ohne Dolmetscher und also mein Vater. Aber wir hatten eine ganz warme Verbindung. Und ja, genau, ich vermisse sie sehr.
Diese Formulierung, die du gerade gebraucht hast, das ist auch ein Teil von mir. Ist das so ein bisschen das, was nach einem Leben auf der Suche nach Zugehörigkeit bleibt, dass der Ort, an dem man sich verortet, dann vielleicht der Zwischenraum ist und ist auch okay?
Genau. Ich glaube, das ist quasi das Ende der Katharsis gewesen und auch mein Zuhause, das ich gefunden habe, in der Mitte der Brücke quasi, im Dazwischen, in der Parallelität, in dieser Koexistenz. Und das ist ein sehr kraftvoller Ort, ist auch ein fragiler Ort, es ist kein eindeutiger Ort, sondern einer, der immer wieder neu tachiert werden muss, der was immer was Bewegliches in sich hat, der aber gleichzeitig sehr viele Perspektiven, Zugang zu vielen Welten und Perspektiven hat und Kontexten hat und dadurch auch ein ganz schöner, schöner Ort ist. Und da ist mein Zuhause. Und eben aber immer trotzdem.
Immer trotzdem und vor allem nicht alleine, denn auch in diesem Zwischenraum bist du nicht alleine, ne?
Definitiv. Also ich habe viele andere, ich nenne das Brückenmenschen, getroffen in meinem Leben. Unterschiedlichste Arten der Brücken. Nicht nur jetzt Menschen, die wie ich ein schwarzes und weißes Elternteil haben. Es gibt viele, viele, viele Brückenmenschen, unterschiedliche. Und meine Brücke besteht ja auch nicht nur daraus, steht auch aus Ost und West und also vielen unterschiedlichen Brückenpolen, sage ich jetzt mal. Und da gibt es sehr viele Menschen mehr, als man denkt. Und ja. Für die und auch alle anderen ist dieses Buch auf jeden Fall geschrieben.
Ich danke dir, Tupoka. Das war inspirierend und schön, mit dir zu sprechen. Danke dir auch für die Offenheit.
Vielen, vielen Dank.
Auch in dem Buch, also lest es, geht auf die Lesung, respektiert die Grenzen bitte. Und ja, ich danke dir fürs Kommen oder fürs zumindest hier virtuell bei mir sein oder bei uns sein. Und ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid, zugehört habt bis hierhin. Wir tun natürlich den Link zu dem Buch und die Shownotes, ist ja klar, und auch zu Tupokas Seite.
Und vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich schöne Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke.
Oh, danke dir, Tupoka, wirklich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr schreibt an podcast@brigitte.de und vielleicht teilen mögt, was ihr empfunden habt, wie es euch geht, in welchen Zwischenräumen ihr zu Hause seid. Und bis wir uns wieder hören. Ganz viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Tupoka, nochmal. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.